Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, welchen Plan hatte Gott eigentlich mit Maria, der Mutter Gottes, als sie durch den Heiligen Geist ein Kind empfing, ein Geschehen ja bei der Verkündigung durch den Engel? Zunächst einmal wollen wir die Eröffnung dieses Planes durch Gott an die Jungfrau von Nazareth durch den Engel Gabriel betrachten. Ausdrücklich taucht die Mutter Gottes in der Heiligen Schrift zum ersten Mal bei der Verkündigung durch den Engel Gabriel in Nazareth auf. Bei dieser Gelegenheit, wir feiern ja dieses Hochfest am 25. März, 9 Monate vor Weihnachten, eröffnete ihr Gott durch den Engel seinen Plan, dass nämlich sein ewiges Wort selbst Mensch werden und sie seine Mutter werden solle. Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast bei Gott Gnade gefunden. Du wirst ein Kind empfangen, einen Sohn wirst du gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Gott wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Seine Herrschaft wird kein Ende haben. Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind heilig und Sohn Gottes genannt werden. Da sagt Herr Maria, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe, wie du es gesagt hast. Diese Botschaft, die Ihnen allen bekannt ist, eröffnet der Jungfrau von Nazareth lediglich, dass sie, wenn auch auf einzigartige Weise, nämlich in der Kraft des Heiligen Geistes, auf jungfräuliche Weise Mutter Gottes werden soll. Mehr eigentlich nicht. Wenig genug, könnte man sagen. So betrachtet könnte man denken, der Auftrag Marias beschränke sich bloß auf ihre natürliche Mutterschaft im eigentlichen Sinne des Wortes, nämlich so, als ob mit Weihnachten oder auch spätestens mit Eintritt der Volljährigkeit ihres Jesus für sie dann alles wieder erledigt sei. Gott benutzt einen Menschen aber nicht wie ein totes Werkzeug, das er nach Gebrauch dann einfach wieder beiseite legt. Einen weiteren, fast leicht zu übersehenden Einblick in den Plan Gottes mit Maria gibt uns die Heilige Schrift aber geheimnisvoll bereits im Buch Genesis, unmittelbar nach dem Verweis von Adam und Eva aus dem Paradies durch Gott nach der Ursünde. Da heißt es: Feindschaft setze ich zwischen dich und die Frau, zwischen deinem Nachwuchs und ihrem Nachwuchs. Er trifft dich am Kopf und du triffst ihn an der Ferse. Genesis 3, Vers 15. Wir bezeichnen diese Stelle als sogenanntes Proto-Evangelium, also als erstes Evangelium überhaupt, als erste frohe Botschaft, weil Gott in diesen Worten schon etwas verklausuliert zwar, die Rettung des Menschen aus dem Schiffbruch eben dieser Ursünde verheißt. An dieser Stelle spricht Gott nämlich von der Frau, deren Nachwuchs die Schlange, nämlich den Satan, am Kopf trifft. Das heißt aber, ihn besiegt und unschädlich macht. Ihr dieser Schlange den Kopf zertritt. Mit dieser Frau ist zunächst ganz gewiss Eva gemeint. Der Text weist allerdings über sich selbst hinaus auf eine ganz andere Frau, nämlich auf die neue Frau, die neue Eva. Und die Kirche hat unter dieser Frau auch immer schon die Mutter Gottes verstanden. Und zwar insofern sie gerade die ohne den Makel der Erbsünde empfangene Jungfrau ist, die niemals unter der Knechtschaft des Teufels stand. Jesus Christus, der Nachkomme und Sohn dieser einzigartigen, verheißenen Frau, wird dann die Schlange am Baum des Kreuzes besiegen. Die unbefleckte Empfängnis der Jungfrau Maria wird dann indirekt bestätigt durch den Engel Gabriel, der sie als die Begnadete begrüßt. Sie ist voll der Gnade, was dann umgekehrt auch jede Sünde ihrerseits unbedingt und absolut ausschließt. Wo Gott in dieser absoluten Weise durch seine Gnade herrscht, so wie eben in ihr, da ist für die Sünde und auch damit für die Herrschaft des Teufels absolut kein Platz. Sie ist die Panhagia, wie die orthodoxe Kirche in ihrer griechischen Ursprache sagt, die Allheilige, die paradiesische Frau. Betrachten wir nun einmal die unbefleckte Empfängnis der Mutter Gottes als Voraussetzung für die Menschwerdung Gottes eben aus ihr. Diese einzigartige Qualifikation ihrer unbefleckten Empfängnis ist ganz gewiss eine notwendige Voraussetzung für die ebenso einzigartige Menschwerdung des ewigen Wortes Gottes aus ihr, dieser Jungfrau Maria. Denn nur als die unbefleckt Empfangene konnte sie überhaupt in diesem umfassenden Sinn, nämlich als die Begnadete, auch diese einzigartige Jungfrau sein, die die Empfängnis des ewigen Wortes, denn die Empfängnis des ewigen Wortes konnte nur auf jungfräuliche und auf keine andere Weise geschehen. Wäre nämlich das Kind Mariens auch das Kind Josefs, dann könnte es unmöglich Gott sein, sondern bloß ein Mensch, wie wir alle. Denn Josef hätte ja die göttliche Natur und sogar die göttliche Person dieses Kindes so wenig vermitteln können wie Maria. Der Engel erklärt ihr ja auch ausdrücklich deshalb, nämlich wegen des Heiligen Geistes, wird auch das Kind heilig und Sohn Gottes genannt werden. Alles, was Maria zu dem Gottmenschen beiträgt, ist lediglich seine wahre menschliche Natur, seinen wahren menschlichen Leib. Trotzdem ist sie aber nicht nur die Mutter Jesu oder nur die Mutter Christi, sondern die Mutter Gottes, wie das Konzil von Ephesus im Jahre 431 sagt, weil sie eben nicht nur einen Menschen geboren hat, sondern den Gottmenschen. Die Jungfrau gebiert den ewigen Sohn Gottes, die zweite der drei göttlichen Personen im menschlichen Leib und Fleisch als wahren Menschen und wahren Gott und ist deshalb Theotokos, wie das Konzil sagt in der griechischen Sprache, das heißt Gottesgebärerin. Sie ist tatsächlich Gottes Mutter. Die Jungfräulichkeit der Mutter Gottes, näherhin ihre jungfräuliche Empfängnis in der Kraft des Heiligen Geistes ohne Beteiligung eines Mannes, hat ihren Grund zunächst einmal in der Notwendigkeit, dass überhaupt nur der menschgewordene Sohn Gottes als wahrer Gott und wahrer Mensch die Schuld der Menschheit sühnen und tilgen und damit die Menschheit erlösen konnte. Die erlösungsbedürftige, aber nicht aus sich selbst erlösungsfähige Menschheit hätte sich nämlich eben nicht selbst wie ein Baron von Münchhausen am eigenen Schopf aus dem Sumpf der Sünde und der Finsternis des Todes ziehen können. Sie bedurfte unbedingt eines absolut heiligen Erlösers, und der ist Jesus Christus. Auch konnte nur er, der als der neue Adam vom Himmel stammt, das neue Menschengeschlecht begründen, das eben nicht aus dem Blut, nicht aus dem Willen des Fleisches, nicht aus dem Willen des Mannes, wie es im Johannesprolog so schön ausgedrückt ist, sondern aus Gott, nämlich aufgrund des Glaubens aus dem Heiligen Geist, neu und wiedergeboren ist und deshalb auch vom Himmel stammt. Die neue Menschheit, die neue Schöpfung zeichnet doch gerade dadurch sich aus, dass sie von oben geboren ist, das heißt aber aus dem Heiligen Geist. Das göttliche Leben kann unmöglich durch Fleisch und Blut vermittelt werden. Das heißt, für sexuelle Einigung von Mann und Frau, sondern nur jungfräulich, wie auch der Herr selbst von seiner Mutter auf jungfräuliche Weise empfangen und auch auf jungfräuliche Weise aus ihr geboren wurde. Auch die menschliche Natur Jesu Christi vom ersten Augenblick seiner Empfängnis an vom Heiligen Geist erfüllt. Er sollte der Erstgeborene von vielen Brüdern sein, wie der Apostel Paulus im 8. Kapitel des Römerbriefes sagt. Nur als die, die sich ganz und vollkommen im Zustand der Gnade befindet, nur als die Begnadete, wie sie der Engel Gabriel anspricht, oder als die voll der Gnade, wie wir in jedem Gegrüßet seist zu Maria beten, vermag sie aber auch überhaupt aus vollkommener Freiheit ihr Ja-Wort zum Heilsplane Gottes zu geben und den unversehrten Glauben an das Wort Gottes, wie er für die Empfängnis des Wortes Gottes in Person unerlässlich ist, auch aufzubringen. Nur aufgrund ihres absoluten, unverfälschten, unversehrten und damit auch unbehinderten Glaubens vermag die Jungfrau von Nazareth überhaupt das ewige Wort in ihrem Schoß zu empfangen und Mutter des Wortes Gottes zu werden. Von daher wird übrigens auch verständlich, wenn der Herr einmal sagt, wer sind meine Mutter, wer sind meine Brüder? Alle, die das Wort Gottes hören und es auch im Gehorsam befolgen. Bei Lukas im 8. Kapitel, Vers 21. So eben wie Maria. Denn in allen Menschen will der Herr ja durch den Glauben in der Kraft des Heiligen Geistes auf analoge Weise Gestalt annehmen, wie in Maria, seiner leiblichen Mutter. Mit ihrem Ja-Wort wird aber auch deutlich, dass sie auch insofern die neue Eva ist, weil sie bei ihrer aktiven Empfängnis, nämlich bei der Empfängnis des Wortes Gottes, genau den gegenteiligen Akt setzt als Eva im Paradies. Im Paradies weist Eva das Wort Gottes, nämlich sein Gebot, zurück. Die neue Eva dagegen, die Immaculata, nimmt es ohne jeden Vorbehalt bei sich auf. Die Kirchenväter sagen darum völlig zu Recht, dass sie den Knoten des Ungehorsams von Eva gelöst habe. Und was Eva durch ihren Unglauben gebunden habe, habe die Jungfrau Maria durch ihren Glauben gelöst. Wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod, so kommt auch nur durch einen Menschen Gnade und Leben. So sagt Paulus im Römerbrief im 5. Kapitel. Dieses Wort des Apostels Paulus bezieht er nur auf den Herrn als den neuen Adam. Dieses Wort gilt aber ganz entsprechend auch für die neue Eva, nämlich für Maria. Sie ist im tiefsten und umfassendsten Sinn die Mutter aller Lebendigen. Wie es im Buch Genesis im Kapitel 3, Vers 20 heißt. Schließlich konnte das ewige Wort Gottes auch nur deshalb aus ihr seine wahre menschliche Natur annehmen und diese mit seiner göttlichen Natur in seiner göttlichen Person vereinen, weil nur sie als die unbefleckte Empfangene und absolut sündelose auch ganz gottfähig und gottadäquat war. Weniger wären nämlich absolut zu wenig gewesen, denn bei seiner Empfängnis, bei der Verkündigung, nimmt ja nicht nur die Mutter das ewige Wort auf, sondern umgekehrt das Wort auch die Mutter, mit deren Fleisch es sich bekleidet. Sein Fleisch und Blut ist ausschließlich ihr Fleisch und Blut. Das ist auch im Hinblick auf die Opfer- und Versöhnungsgabe für die Sünde der Welt von Bedeutung, aber auch für die heilige Eucharistie. Es wird somit ganz klar, nur an der unbefleckt Empfangenen konnte Gott in seiner im Übrigen durch die Sünde korrumpierten Schöpfung andocken. Wenn ich das einmal mit diesem Bild aus der Raumfahrt so vergleichen darf. Man bezeichnet Maria auch Stilla Maris, nicht Stella, nicht Stern des Meeres, das ist sie auch, sondern Stilla Maris, Tropfen des Meeres, nämlich als reinen heiligen Tropfen im völlig verschmutzten Meer der todesverfallenen Menschheit. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, betrachten wir nun gerade aufgrund der unbefleckten Empfängnis der Mutter Gottes den Plan Gottes mit Maria über die bloße Menschwerdung ihres Sohnes hinaus. Die vollkommene Begnadetheit der Jungfrau, die ja nichts anderes ist als ihre bereits uranfängliche Vollerlösung, gilt ja auch nicht nur für den bloß vorübergehenden Augenblick ihrer Empfängnis bzw. der Geburt ihres Sohnes, sondern ist ein dauerhafter Zustand, wie uns auch der griechische Urtext bezeugt, dieses Wort kecharitomeni, das den Zustand ihrer Begnadetheit zum Ausdruck bringt. Ihre Jungfräulichkeit ist auch eine immerwährende Jungfräulichkeit, nicht nur bis zur Geburt des Kindes, sondern auch danach überhaupt. Sie wäre ohne ihre unbefleckte Empfängnis überhaupt nicht denkbar, aber ihre Unbeflecktheit ist auch noch Voraussetzung für ganz andere Pläne Gottes mit ihr. Ihr Ja zur Mutterschaft gegenüber dem Engel ist auch nicht bloß auf ihre biologische Mutterschaft beschränkt. Vielmehr gilt dieses Ja absolut und vorbehaltlos. Es ist das Ja der Magd des Herrn, das dieser Herr auch nur einmal erfragt, weil er sie ein zweites Mal gar nicht mehr fragen muss. Da sie sich mit ihrem Ja-Wort gegenüber dem Engel ja vorbehaltlos mit ihrer ganzen Person und ihrem ganzen Leben an Gott verfügt und ihm darin alles von sich selbst zur Verfügung gestellt hat, damit er über alles frei verfüge, wann, wie und wozu er es zur Verwirklichung seiner Pläne braucht. Die unbefleckt empfangene Jungfrau ist reine, lautere Bereitschaft für Gott, der von ihr alles nach seinem Wohlgefallen fordern und ordern kann. Ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe, wie du es gesagt hast. Damit macht sich Maria den Heilswillen und Heilsplan Gottes und ihre Stellung darin vollkommen zu eigen. Durch diesen Gehorsam ist sie für das ganze Menschengeschlecht zur Ursache des Heils geworden, wie Irenaeus in seinem Werk Adversus Hereses sagt. Der ewige Gehorsam des Sohnes und Gottesknechtes fließt mit dem Gehorsam der Magd Gottes, bei deren Ja-Wort gegenüber dem Engel zu einem einzigen synchronen Gehorsam in einer einzigen synchronen Hingabe gegenüber dem Willen und dem Heilsplan des Vaters im Himmel zusammen. Betrachten wir nun die Mutter Gottes als Miterlöserin. Wer die Evangelien auch nur einigermaßen kennt, dem fällt auf, dass nicht etwa nur ihr Sohn Jesus an ihrer Hand groß geworden ist, sondern auch umgekehrt der Sohn selbst seine Mutter geführt hat, bis unter das Kreuz, ja sogar noch darüber hinaus, wie wir noch sehen werden. Als Frau, wie er sie ja zu Beginn seines öffentlichen Lebens bei der Hochzeit zu Kana anspricht, nimmt er sie mit auf den Weg seines öffentlichen Lebens durch sein Leiden, das ja keineswegs erst im Ölgarten beginnt, und seine Passion bis unter sein Kreuz, an dem er sein Leben und auch seine Sendung vom Vater in seinem Erlösertod vollendet. Sie hat an allen seinen Leiden und erst recht an seiner Passion Anteil. Als Schmerzensmutter, als die wir sie ja verehren, hat sie Anteil an seinem gesamten erlösenden Sühneleben für uns Menschen. Ihre Schmerzen sind deswegen in einer gewissen Weise seine Schmerzen. Sie leidet ja auch nicht etwa, was man ihr selbst direkt antut. Sie bleibt ja auch von seinen Gegnern und den Schergen bis unter dem Kreuz und auch danach völlig unbehelligt, sondern sie erleidet nur, was man ihrem Sohn antut. Ihr Leiden besteht also in einer Teilgabe des Sohnes an seinem Leiden und hat in einem gewissen Sinn überhaupt keine Selbstständigkeit. Aber alles, was sie leidet, opfert sie auch ganz und gar in seinem Sinne auf, nämlich zur Erlösung der Menschheit. Dieses Opfer ist von ihrem Ja-Wort gegen dem Engel mit umfasst, indem sie Gott von sich selbst alles zur Verfügung stellt, wie er es zur Verwirklichung seines Planes verwenden will. Die Mutter ist nicht nur die nur zum Zwecke der Menschwerdung Gottes durch den Heiligen Geist begnadete, sondern sie bleibt es auch bis unter das Kreuz und darüber hinaus für alle Ewigkeit. Der Geist ist auch ihr Tröster und Beistand bis unter das Kreuz. Ihr Opfer ist zugleich ein Opfer, das nicht etwa ihr selbst zugute kommt, sondern nur der Menschheit, und zwar als Sühneopfer. Denn die unbefleckte Empfängnis und absolut Sündelose gibt es nichts, wofür sie für sich selbst hätte sühnen müssen und deshalb auch überhaupt hätte sühnen können. Die Frucht ihres Sühneopfers kommt ausschließlich uns Menschen zugute. Und auch für ihr Opfer gilt dasselbe Gütesiegel wie für die Opfergabe ihres Sohnes. Auch sie ist eine reine, heilige und makellose Opfergabe. Insofern wirkt sie Als die paradiesische Frau und neue Eva mit dem neuen Adam, ihrem Sohn, bei der Erlösung der Menschheit, nämlich dem Hervorbringen der neuen Schöpfung überhaupt mit. Maria ist die neue Eva, die mit dem neuen Adam die neue Schöpfung zeugt bzw. empfängt, die nicht aus dem Blut, nicht aus dem Willen des Fleisches, nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren ist. Und darin erfüllt sie selbst ihren Auftrag und ihre Sendung, die sie im Heilsplan Gottes seit Ewigkeit hat. Maria ist als Vorauserlöste, nämlich als unbefleckt Empfangene, nicht nur schon vom Kreuz her geschaffen, sondern auch auf das Kreuz hin geschaffen. In diesem Sinne ist sie Miterlöserin, ohne dass damit der vollkommenen, ungeteilten Erlösung der Menschheit durch ihren Sohn Jesus Christus in irgendeiner Weise Abbruch geschehe. Was sie kann und was sie tut, kann sie sowieso nur, weil es immer schon nur von ihm her ermöglicht ist. Die Summe beider Beiträge gehört immer ihm, dem Sohn. Das erinnert auch an das Wort des Herrn: Wenn ihr alles getan habt, unnütze Knechte seid ihr. Lukas Kapitel 17, Vers 10. Ihre Miterlösung wird aber erst unter dem Kreuz evident, gerade auch durch ihre Übergabe an den Lieblingsjünger Johannes durch ihren Sohn vom Kreuz herab. Das Wort von der Miterlöserin, das übrigens schon Päpste gebrauchten, erregt auch heute bei vielen Katholiken aller möglichen Fraktionen in Anführungszeichen großen Unmut. Man kann dieses Wort tatsächlich sehr, sehr grob missverstehen, allerdings auch nur bei kaum oberflächlicher Betrachtung. Betrachten wir nun das letzte Kapitel des Auftrages der Mutter Gottes, und Sie kennen diesen Titel der Mutter Gottes alle, nämlich Maria als die Mutter der Kirche. Aber auch mit dem Tod ihres Sohnes am Kreuz ist ihr Auftrag, wie wir wissen, ja noch keineswegs vollendet. Er ist es ja bis heute noch nicht und wird es auch bis zur Vollendung der Schöpfung am jüngsten Tag nicht sein. Vielmehr wird jetzt nur ihre Miterlöserin, Miterlösung als neue Eva fruchtbar, als Mutter der Kirche. Der Herr hat sich durch sein Leiden und Sterben am Kreuz unter maßgeblicher Mitwirkung seiner Mutter ein neues Volk erworben, seine Kirche, seinen mystischen Leib. Ihn vertraut er mit einem letzten Wort noch vor seinem Tod vom Kreuz herab seiner Mutter an, als er sie mit den Worten auf die Seite des Johannes stellte: Frau, siehe dein Sohn, womit er aber Johannes, den Lieblingsjünger und Evangelisten, und nicht etwa sie selbst meinte. Und zu diesem sagte: Siehe deine Mutter. Damit wechselt die Mutter die Seite, nämlich von der Seite ihres leiblichen Sohnes Jesus auf die Seite ihres übergebenen und von ihr angenommenen Sohnes Johannes, der die gesamte erlöste und wiedergeborene Menschheit repräsentiert. Sie wird damit als Miterlöserin vom Herrn selbst zur Mutter der Kirche bestellt. Und diese ihre Berufung durch den Sohn vom Kreuz herab entspricht auch ganz und gar dem Plan Gottes des Vaters. Denn wie sie das ewige Wort Gottes auf jungfräuliche Weise in vollkommenem Glauben empfangen und geboren hat, so gebiert dann auch die Mutterkirche, die Braut des Lammes, des Bräutigams, deren Urgestalt die Mutter Gottes hier ist, aufgrund des Glaubens ihrer Glieder auf jungfräuliche Weise. So gehört es durchaus auch zum Plan Gottes mit Maria und damit auch zu ihrer Sendung als Mutter der Kirche, dass sie zwar mit Josef vermählt war und auch Mutter wurde, aber eben nicht durch Josef, sondern gerade auf jungfräuliche Weise, nämlich durch den Heiligen Geist. Und gerade auch als Ehefrau und Mutter doch immer Jungfrau blieb. Wie Maria ihre Urgestalt, so wird auch die Kirche als Braut des Lammes und ewigen Bräutigams auf jungfräuliche Weise Mutter in der Kraft des Heiligen Geistes. Und wie die Kirche in Jesus Christus, ihrem Haupt, bereits verherrlicht ist bei dessen Auferstehung und Herrlichkeit, Himmelfahrt, so ist sie es auch mit ihrem Leib, dessen Urgestalt Maria ist, bei deren Verklärung mit Leib und Seele, bei deren Himmelfahrt. In Gestalt ihres Hauptes Jesus Christus und in der Urgestalt ihres Leibes, nämlich der unbefleckt empfangenen Jungfrau Maria, ist somit schon der ganze Christus, nämlich die ganze Kirche mit ihrem Haupt und ihrem Leib, in seiner Vollendungsgestalt da. Maria ist aber nicht nur der Typus und die Urgestalt der Kirche, sondern hat auch an deren Entstehen und Dasein und auch an ihrer Vollendung überhaupt aufgrund ihrer Miterlösung einen unentbehrlichen Anteil. Gott hat also ihr ganzes Leben und noch darüber hinaus verplant, möchte man sagen. Betrachten wir noch die Einheit der Sendungen von Mutter und Sohn und die Reziprozität, die Wechselwirkung ihrer Leiber. Von daher lässt sich also sagen, in ihrer unbefleckten Empfängnis hat der Sohn bereits sie vorweg empfangen, noch bevor sie ihn dann bei der Verkündigung empfängt. Maria hat ihren unsichtbaren Anfang als Vorauserlöste erst nach ihrem ewigen Sohn, der ja schon vor ihr war als ewiges Wort. Ihren sichtbaren Anfang dagegen hat sie bereits vor dem Sohn, da er erst seinen Leib von ihr empfängt. Seinen Leib und sein Blut, was er ja nur von seiner Mutter angenommen hat, gibt er als reine, heilige und makellose Opfergabe am Kreuz für die Sünde der Welt hin und zugleich als Speise, damit sein mystischer Leib, dessen Urgestalt sie ist und der sich aus den erlösten Menschen konstituiert, in ihm geeint werde und wachse und in das verwandelt werde, was er selbst ist. Das ist der Prozess der Theosis, der Vergöttlichung des Menschen in Christus, wie es an der Mutter Gottes bereits bei ihrer Aufnahme mit Leib und Seele in den Himmel geschehen ist. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, betrachten wir nun einmal noch einmal die Sendung der Mutter Gottes und den Heilsplan Gottes im Rückblick auf das, was bereits gesagt wurde. Die unbefleckte Empfängnis der Jungfrau und Mutter Gottes Maria umfasst als Möglichkeitsbedingung die Erfüllung ihrer ganzen Sendung, ihre Jungfräulichkeit, ihre jungfräuliche Empfängnis des ewigen Wortes Gottes und seine Geburt mehr noch, ihre Urgestalt als Mutter der Kirche und als neue Eva, die in ganz entsprechender Weise wie sie, Jesus, den Christus empfangen und geboren hat, die Christen gebiert, sowie ihren Beitrag als Miterlöserin. Bei der unbefleckten Empfängnis geht es sogar um das letztendliche Ziel des Menschen, seine Vergöttlichung. Der heilige Athanasius sagt, er, nämlich Jesus Christus, nahm von uns, nämlich seiner Mutter, das, was wir haben, und gab uns das, was er hat. Gott wurde Mensch, damit wir Menschen Gott würden. Und wenn die Taten der Gottheit des Logos nicht durch den Leib geschehen, würde der Mensch nicht vergöttlicht. Die Idee der Miterlöserin, der Miterlösung ist aber sogar noch älter, in Anführungszeichen älter, als die ihrer Vorauserlösung, erst recht älter als die ihrer bloßen biologischen Mutterschaft. Nur weil sie nach dem Plan Gottes Miterlöserin mit ihrem Sohn sein soll, ist sie vorauserlöst und Mutter. Ohne diese Sicht ihrer kosmischen Bedeutung als Miterlöserin zur Erlösung des ganzen Kosmos wäre die biologische Mutterschaft Mariens sowie auch ihre unbefleckte Empfängnis noch gar nicht ganz einsichtig und hängen in einem gewissen Sinn noch zusammenhanglos in der Luft. Aber in der Gestalt seiner unbefleckt empfangenen jungfräulichen Mutter sieht der Herr auch schon vor seinem Leiden und Kreuz, was Ziel und Ergebnis seines Erlösungsopfers sein wird. Auch insofern steht sie schon für die gesamte, erst noch zu erlösende Menschheit. Archimedes, dem Entdecker der Hebelgesetze, wird der Satz zugeschrieben, »Gebt mir einen festen Punkt, und ich werde die ganze Welt aus den Angeln heben.« Dieser unverwüstliche archimedische Punkt ist, einmal heilsgeschichtlich gesprochen, kein anderer als die Mutter Gottes, die Miterlöserin. Sie ist der Punkt, den der Vater felsenfest und unverrückbar grundgelegt hat und sozusagen als Pflock in die Schöpfung eingetrieben hat. Die einzige uneinnehmbare Bastion innerhalb seiner Schöpfung, an der der Herr mit dem Hebelarm seines Kreuzes das Reich des Teufels und der Finsternis aushebelt und stürzt. Erst wenn man ihre Verankerung in diesem archimedischen Punkt der göttlichen Idee ihrer Miterlösung sieht, erscheinen ihre unbefleckte Empfängnis sowie auch ihre biologische Mutterschaft im richtigen Licht und erhalten nur von daher ihre festen und unveränderlichen Koordinaten innerhalb des Heilsplanes Gottes und der gesamten Heilsgeschichte, die ja bis zum jüngsten Tage überhaupt noch nicht abgeschlossen ist. Nur um der Verwirklichung des Heilsplanes Gottes durch Jesus Christus kommt der Mutter Gottes diese einzigartige Heiligkeit und auch ihre Stellung in der Heilsgeschichte zu. Sie ist nicht ihr, sondern ausschließlich sein Verdienst. Es stellt sich abschließend die Frage, hätte Gott nicht auch einen anderen Plan zur Erlösung der Menschheit ersinnen und verwirklichen können? Gewiss könnte man die Frage stellen, ob denn Gott nicht die Welt auch auf andere Weise hätte erlösen können. Hätte Gott nicht auch einen anderen Plan zur Rettung der Welt entwickeln können? Das ist aber doch eine nicht nur hypothetische, sondern vor allem auch völlig überflüssige Frage. Wir sollten uns aber vielleicht doch fragen, warum denn Gott gerade diesen Heilsplan wählte und welche Gesinnung Gottes zu uns Menschen daraus ersichtlich wird. Da wäre zunächst schon einmal zu sagen, dass Gott den Menschen als Person und sittliches Wesen offenbar sehr ernst nimmt. Gott behandelt den Menschen nicht wie eine Sache, einen bloßen Gegenstand, über den er einfach nach seinem Gutdünken verfügt, sondern er respektiert eben dessen personale Freiheit und bleibt damit auch sich selbst treu, da er ja den Menschen als Person und damit auch mit seinem freien Willen erschaffen hat. Gott stülpt dem Menschen nichts gewaltsam über, noch nicht einmal die größte Wohltat, nämlich dessen Erlösung. Mit einem freien Willen hat er den Menschen damit aber auch unerbittlich in die Entscheidung gestellt. Die Jungfrau von Nazareth repräsentiert zwar vor Gott gegenüber dem Engel die gesamte Menschheit, und der Engel fragt sie auch stellvertretend für alle Menschen, ob sie die Mutter des Erlösers der Menschen werden wolle. Das erspart allerdings keinem einzelnen Menschen etwa dessen höchstpersönliche Ratifikation ihres Ja gegenüber Gott, sondern macht es trotzdem absolut unentbehrlich. Wer die Erlösung nicht will, dem nützt auch das Ja der Mutter Gottes nichts. Darüber hinaus offenbart dieser Heilsplan Gottes aber noch ein ganz anderes Motiv, nämlich das der bräutlichen Liebe, ja sogar das der Hochzeit. Der gesamte Heilsplan Gottes orientiert sich an der zunächst fehlgeschlagenen Grundidee des Bundes zwischen ihm und den Menschen. Ursprünglich repräsentiert durch das erste Ehepaar Adam und Eva. Diese Idee der Liebe wird dann verwirklicht durch den ewigen gottmenschlichen Bräutigam Jesus Christus und seiner jungfräulichen Mutter Maria, die mit ihm als dem neuen Adam vom Himmel, als paradiesische Frau, nämlich als Miterlöserin und neue Eva und Mutter der Kirche, das neue Volk Gottes, die Kirche hervorbringt. Nur dieser trinitarische Heilsplan ist die abbildliche Verwirklichung des ewigen göttlichen Existenz- und Lebensprinzips der Liebe, der ja schon bei der Urerschaffung des Menschen für Gott maßgeblich war, wie uns die Schrift sagt, und der dann auch der Neuschaffung des Menschen zugrunde gelegen hat. Gott hätte deshalb wohl auch keinen anderen Plan fassen können, weil es keinen weiseren, schöneren und vor allem unverwechselbar göttlichen Plan geben kann als den, den er durch den Erlöser und die Miterlöserin, den neuen Adam und die neue Eva, seinen Knecht und seine Magd auch ausgeführt hat. Kein Plan hätte so unverwechselbar die Handschrift Gottes tragen können wie dieser. Gott fasst seine Pläne nicht so wie die Menschen, die spontane Einfälle und Ideen haben und von jetzt auf gleich wieder alles über den Haufen schmeißen oder aufgrund veränderter Umstände wieder völlig umdisponieren müssen. Die Geschöpfe vermögen durch ihre Verfehlungen die Verwirklichung von Gottes Heilsplan nicht zu stören oder zu vereiteln oder sie sogar zu zerstören. Vor Gott gibt es keinen Ablauf der Zeit, ihm steht immer alles in reiner Gegenwart vor Augen und erfasst seine Pläne von Ewigkeit her, verwirklicht sie minutiös und pünktlich durch die Jahrtausende hindurch, ohne sie jemals korrigieren zu müssen. Gott muss nicht umdisponieren, sondern er kommt immer punktgenau ans Ziel.